Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Heute wird es ein bisschen philosophisch, lieber Willi. Denkst du eigentlich auch manchmal darüber nach, was von unserer Zivilisation bleibt, wenn es die Menschheit irgendwann nicht mehr gibt?
Ehrlich gestanden, nein.
Nicht? Also was uns überdauern wird, welche Ideen, Gedanken, welche Erzeugnisse, Spuren der Menschheit übrig bleiben könnten? Vielleicht sogar welche Musik?
Ich glaube nicht, dass irgendwas überbleiben wird, aber ich meine, ja, natürlich könnte man sich überlegen, was hat jetzt Ewigkeitswert, nicht? Also irgendein Schlager oder auch die Symphonie von Bruckner. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, nein, ich habe mir es nie überlegt.
Das heißt, für dich ist Musik etwas fürs Hier und Jetzt?
Ja, unbedingt.
Okay.
Ja, ja.
Weil wenn wir nämlich vom Hier und Jetzt weggehen und wenn wir vor allem vom Hier weggehen, ganz weit weg, dann kommen wir zu dem menschengemachten Objekt, das es bisher am allerweitesten von der Menschheit weggeschafft hat, nämlich die Voyager 1.
Hat das etwas jetzt mit dem zu tun, was überbleibt?
Na, pass auf. Also die Voyager 1, eine Raumsonde, 1977 losgeschickt von der Erde, bewegt sich mit 60.000 Kilometer pro Stunde von uns weg. Das heißt, am Ende dieses Podcasts könnte sie 60.000 Kilometer weiter sein, als sie jetzt schon ist. Ja. Das heißt, insgesamt ist sie schon 24 Milliarden Kilometer weg. Unser Sonnensystem hat sie schon verlassen. Sie schwirrt einsam im interstellaren Raum herum. Und in ungefähr 40.000 Jahren wird sie vermutlich das nächste Mal in die Nähe eines Sterns kommen. Wobei immer noch ein Lichtjahr Abstand oder so.
Aha. Aber Moment, aber wissen wir das oder glauben wir das?
Na, das ist berechnet. Also man weiß, wo diese Sonde gerade ist und man weiß, welchen Weg sie circa nehmen kann. Man kann relativ weit voraus berechnen, wo sie so sich hinbewegt.
Ja, aber wir sehen können wir die nicht, oder?
Sehen können
mit
wir
irgendwelchen
das?
Teleskopen.
Gute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt.
Ja, das
nicht.
Ja,
das werden wir noch herausfinden.
Wenn die irgendwelche Bilder noch herunterfunken könnte, aber ich fürchte, das wird zu weit weg sein.
Irgendwann wird sie keine Daten mehr schicken und nur noch einsam ein Tin Can sein, das floated in Space. Aber auf jeden Fall, die wird dann irgendwann eventuell in ein Sonnensystem kommen, das vielleicht heute noch gar nicht existiert. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und das ist jetzt ein bisschen Science Fiction, aber es ist nicht ausgeschlossen. Irgendwann und irgendwo in dieser weiten Ferne könnte ein halbwegs intelligentes Wesen auf die Voyager stoßen und diese Raumsonde aufmachen. Dann würde dieses Wesen da drinnen eine goldene Platte finden. Und wenn dieses halbwegs intelligente Wesen es schafft, diese Platte auszulesen, dann kann dieses Wesen Mozart, Bach und Beethoven hören.
Naja, aber der macht einen Plattenspieler.
Ja, aber halbwegs intelligente Wesen könnten das ja vielleicht schaffen.
Ach so, aha. Also da hätte ich eine Platte mitgeschickt.
Es ist eine Platte, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob die mit einem normalen Plattenspieler auslesbar ist. Ich glaube, sie haben eine Nadel mitgeschickt.
Also Moment, du hast gesagt,
also
wann
ist
die weggeschickt?
Also es ist ein Datenträger. 1977 haben sie die weggeschickt. Auf
also
zwei
CD kann es nicht sein.
Nein, nein, es ist keine, es ist so eine goldene Platte. Golden Record wird es genannt. Keine reine, also keine Tonschallplatte, weil da sind verschiedene Informationen drauf gespeichert. Also es ist im Grunde ein Datenträger. Aha. Der wurde zweimal losgeschickt mit der Voyager 1 und mit der Voyager 2, wobei die Voyager 1 schon weiter weggewandert ist. Und im Grunde ist es eine Botschaft ins All, eine Botschaft von der Menschheit. 500 Millionen Jahre Lebensdauer hat man sich ausgerechnet für diese Platte. Das heißt, diese Golden Record könnte uns alle überdauern. Und vielleicht irgendwann das einzige Zeugnis im Universum dafür sein, dass es uns Menschen gegeben hat. Wer weiß.
Ja, gut.
Und jetzt frage ich dich, was gibt man auf eine Platte, die Außerirdischen erklären soll oder zukünftigen Zivilisationen oder was auch immer, wie wir Menschen so sind?
Musikalisch jetzt?
Naja, generell.
Generell, keine Frage. Bilder, ja, also... Also das ist natürlich jetzt wirklich, vor allem, man kann sich ja irgendwie nicht vorstellen, dass dieser Datenträger irgendwie ausgelesen werden kann. Aber wenn, dann muss man Bilder schicken, so haben wir ausgeschaut, hallo, müsste Ihnen ja, das ist ja, und Schrift, aber geht ja alles nicht. Also irgendwie Aufnahmen, ja, also muss man Aufnahmen schicken, also wenn das Wesen ja, imstande ist, das abzuspielen, dann kann es was hören, wenn es was hören kann. Das wissen wir ja alles nicht.
Also, ach so, ja, das ist die nächste Frage.
Ja, aber interessant, ja, naja, dass man ihm was vorspielt. Naja, irgendein, also Taylor Swift kennen wir ja nicht mehr drauf, die war ja noch gar nicht auf der Welt.
1977. Also, heute würde man vielleicht
Taylor Swift. Irgendeinen Mozart wird man schon drauf geben. Und vielleicht irgendein Volkslied. Ja, das ist ja auch die Frage. Ich meine, wenn das für die ganze Welt gelten soll, müsste man ja da eine Menge Musik drauf geben, die jetzt nichts mit Mozart zu tun hat, um auf das Beispiel wieder zurückzukommen. Was diese außerirdischen Wesen dann damit anfangen sollen, ist die große Frage. Ja.
Also um es abzukürzen, du bist schon sehr nah dran. Also sie haben, ich erzähle jetzt nur mal ein paar von vielen Beispielen, sie haben Fotos draufgegeben von der Erde, von Menschen, zum Beispiel beim Essen oder beim Einkaufen, Grußbotschaften in verschiedenen Sprachen, dann Geräusche von der Erde, also zum Beispiel wie der Donner klingt oder wie Tiere klingen, also wie ein Vogel, ein Hund, ein Frosch klingt.
Ja, eher Wasserrauschen hätte ich.
Genau. Dann so Dinge wie geometrische Zeichnungen oder die Formel der menschlichen DNA, also auch so quasi wissenschaftliche Erklärungen über die Menschheit, die Zivilisation. Und Musik. Und da ist eine ganze Reihe von unterschiedlichen Klängen drauf. Es sind traditionelle Gesänge zum Beispiel, traditionelle Lieder von verschiedenen Völkern, also von der Mariachi-Band bis zum polynesischen Chor. Dann ist ganz, ganz wenig Jazz und Popmusik drauf und vergleichsweise viel Klassik. Und bevor wir uns jetzt genau anschauen, was da jetzt repräsentativ für die Menschheit an klassischer Musik ins All geschickt worden ist, frage ich dich, was fändest du denn passend dafür? Also wenn wir jetzt auswählen könnten, welche Musik die Menschheit repräsentieren soll und für alle Ewigkeit konserviert bleiben soll, was wählen wir aus?
Ja, das ist wirklich sehr schwer zu beantworten, ja, weil du wirst keinen Italiener finden, der nicht sofort sagt, das muss der Gefangenenchor aus Nabucco sein. Und wahrscheinlich hierzulande, wenn es um Klassik jetzt geht, Volksmusik, das finde ich ja ganz lustig, dass unterschiedliche Volksmusik drauf ist. Wenn es um Klassik geht hierzulande, wahrscheinlich werden wir sagen, den Donauwalzer müssen sie draufgeben, aber da wird man ja nicht fertig, weil wenn man in jedem Land fragt, Lieblingsnummern, geht nicht. Also was ist so das Repräsentative? Ja, Mozart geht immer, wie wir wissen, das haben wir ja schon mehrfach auch irgendwie besprochen, auch im Podcast. Das ist das, was, also wenn du dich irgendwo weltweit vom Känguru absetzen willst und Austria sagst, musst du sagen Mozart, dann wissen sie, dass der Unterschied zu Australien. Also Mozart würde ich auf jeden Fall drauf geben. Vielleicht, wegen der Konstruktivität, auch irgendeinen Bach, aber irgendwas.
Konstruktivität, wie meinst du das?
Naja, dass man sieht, wenn du sagst, es sind auch Formeln drauf und so, dann muss man etwas auch geben, was irgendwie mit der Musik, das heißt ja immer, Musik ist ja auch irgendwie angewandte Mathematik und also der Größte von allen, der hat das vereinigen können, die Emotionalität und die Mathematik und das war jedenfalls Bach.
Nicht? Okay, das heißt, die Außerirdischen erkennen, wie komplex die menschliche Kompositionsgabe sein konnte.
Ja, nee, wobei das Lustige ist ja, dass die Klassik, also das, was wir jetzt im groben Begriff als Klassik bezeichnen, das ist ja ganz lustig. Das ist eigentlich ja nur auf den kleinen Kontinent Europa beschränkt, dass es die mehrstimmige Musik gibt. Also dass es da sozusagen auch auf der dritten Achse noch eine Entwicklung gibt, also eine räumliche Entwicklung, nicht nur eine Melodie, wo man ein bisschen einen Rhythmus dazu klopfen kann, sondern dass diese Melodie mit einer anderen Melodie jetzt grob gesprochen in Konkurrenz gerät oder miteinander im Gegenspiel sich entwickeln kann. Nicht? Und das wird dann zu komplexesten, der sogenannte Kontrapunkt. Nicht? Also sowas müsste man, eine wunderbare Melodie draufgeben, weil das ist doch der Kernbestand, den alle lieben. Man müsste irgendwas Rhythmisches geben, was auch das, wo sozusagen die Musik zum Tanzen anregt und dann etwas, was eben diese Komplexität, dieses nur in Europa entwickelte räumliche Denken in Mehrstimmen, in mehrstimmiger Musik dokumentiert.
Das klingt so 3D-Musik.
Sozusagen. Genau, 3D-Musik, das ist ja das, was wir haben.
Wie wäre es, wenn ich dir jetzt einfach die Liste rüberschiebe?
Genau, schieb mir die Liste her und jetzt schauen
und
wir mal.
Und du analysierst jetzt für uns, was da alles drauf ist.
Zeig her. Naja, was habe ich gesagt? Johann Sebastian Bach, zweites brandenburgisches Konzert. Erster Satz, Münchner Bachorchester, Karl Richter.
Also vielleicht
so, Moment, aber sie sind gleich drei Bachstücke.
Ja, genau. Also vielleicht, um zuerst einen groben Überblick zu geben. Es sind diverse Klassikstücke drauf, darunter drei Bachstücke, ein Mozartstück, zweimal Beethoven und einmal Stravinsky, wenn man das noch unter Klassik firmieren lassen kann.
Ja, Opfertanz aus Le Sacre du Printemps. Ja, das ist lustig, weil das ist genau der Rhythmus. Das ist das, wo wirklich so, das swingt jeder mit. Das ist ja der größte Erfolg der am Anfang angefeindeten musikalischen Avantgarde, weil eigentlich gefällt das jedem. Das hat mit Musik in dem Sinn, wie es 1913 bei der Uraufführung gegolten hat, was ist Musik, also wie gesagt, Melodie und eine Begleitung oder so irgendwas, hat das gar nichts mehr zu tun. Das ist angewandter Rhythmus in schrägen Harmonien, nicht? Mhm. Aber ist absolut repräsentativ für das, was Musik auch ist. Sie regt uns zum Bewegen an, nicht?
Das war jetzt also Stravinsky.
Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, das Frühlingsopfer, der Tanz der Auserwählten.
Klingt martialisch, also die Musik klingt martialisch.
Ja, martialisch, man kann nur nicht marschieren dazu, weil der Rhythmus ununterbrochen wechselt.
Okay.
Das ist einfach, man swingt mit, aber man weiß nie, wie es weitergeht. Das ist das unglaublich Erregende an dieser Musik, was eigentlich auch jedem gefällt, der nicht ganz den Rollladen herunterlässt und sagt, ich will sowas nicht hören. Aber wenn man jemanden mitnimmt, sagt, ich spiele dir jetzt einmal ganz was Ungewöhnliches vor, im Konzert, das kommt immer an, das ist immer ein Riesenerfolg, dieses Stück.
Okay, das heißt, in diesem Kontext der Auswahl von Musik der Menschheit ist das eher so der Ausreißer und zeigt eher so die Ausnahme von den klaren Rhythmen und klaren Melodien, die wir ja sonst haben.
Genau, es ist das mitreißendste Beispiel, das man aussuchen kann für die musikalische Avantgarde, die ja alles in Trümmer geschlagen hat, unser Harmoniegefühl, unser Gefühl, was ist eine Melodie und so weiter. Das ist ja da alles kaputt letztendlich. Aber hier ist dieser urgewaltige Rhythmus, der fesselt einen, nicht? Und das hat gewirkt von der Uraufführung, quasi an die Uraufführung, war ein Riesenskandal, aber eher wegen der Choreografie von Nijinsky als wegen der Musik von
Okay, Stravinsky. Warum? Was war das so skandalös?
Naja, der hat eben entsprechend dazu tanzen lassen. Also wer geglaubt hat, der sieht jetzt ein Ballett mit weißen Mädeln und
so Schwänchen.
Mit dem weißen Schwan, am sterbenden Schwan, der war natürlich entsetzt, weil da geht es um die Opferung eines jungen Mädchens für den Frühlingsgott, also alter russischer Ritus sozusagen. Und das ist also mit aller Gewalt auf die Bühne gebracht worden. Und die haben nur mehr gestampft und sind gesprungen und gehüpft und das war also, das war für die Leute unerträglich.
Okay, von welcher Zeit sprechen wir
1913.
Da? 1913. Okay.
Das war der größte Uraufführungsskandal der Musikgeschichte wahrscheinlich, ja. Neben dem ebenfalls 1913 stattgehabten Watschenkonzert im Wiener Musikverein, wo die Leute sich geohrfeigt haben. Aber
das muss jetzt auch kurz erzählen, warum denn
ja,
das?
Ja, Schönberg und Alban Berg. Und während der Ansichtskartenlieder von Alban Berg ist ein riesiger Sturm losgebrochen und das Konzert musste abgebrochen werden. Schönberg hat dirigiert selber und die Polizei hat den Saal geräumt und bei der Gelegenheit haben sich die Leute ja Ohrfeigen angedroht und sind sogar welche gewechselt worden. Also das war auch bei Gericht aktenkundig und ist wahrscheinlich das einzige Konzert der Musikgeschichte, wo die Neue Freie Presse in der Chronik berichtet hat.
Statt im Kulturteil.
Aber das war bei uns, das ist ja da nicht drauf auf der
Voyager-Platte. Genau, das ist nicht auf der Voyager-Platte drauf. Schauen wir uns vielleicht so ein krasses Gegenbeispiel zu diesem Stravinsky an, der so avantgardistisch ist. Es ist ja auch ganz klassisch die Opernarie schlechthin drauf.
Nämlich die Königin der Nacht, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Berühmtesten Koloraturen der Menschheitsgeschichte, die hier jeder Einzelne einen Dolchstoß bedeuten. Ja,
das springen dann den Außerirdischen die Raumschiffscheiben.
Ja, ich glaube schon, ja. Wobei ich sagen muss, das ist sehr interessant. Ich habe jetzt gerade geschaut auf dem Zettel, wer die Interpreten sind, die da ausgewählt worden sind. Und da muss eine ganz interessante Kommission gewesen sein, weil ich finde nämlich, dass diese wahnsinnig viel gesungene Arie nie so gut gesungen worden ist, wie die jetzt, wo wir es gerade gehört haben, die auch wirklich in der Voyager da herumschwirrt.
Wer singt denn da?
Edda Moser mit dem Bayerischen Staatsorchester unter Wolfgang Sawallisch, der ruhig ein bisschen mehr Gas geben könnte, aber was sie singt, da ist wirklich absolut perfekt, weil das nicht so ein Koloraturpiepsel ist, die da oben halt die Töne alle hat. Die hat sie auch, aber jeder von diesen Tönen hat noch wirklich Fleisch und ist vom Fleisch und Blut und die Attacke, mit der sie singt, also das ist toll. Also die Aufnahmen, die ausgewählt worden sind, sind erstaunlich. Also den Stravinsky, den wir gehört haben, dirigiert der Komponist selber, muss nicht immer sein bester Interpret sein, aber immerhin, das gehört sich so, wenn es das gibt, nicht? Dann haben wir die Königin der Nacht und dann haben wir, wenn wir jetzt dazu noch etwas ganz anderes bringen wollen, ist es ganz lustig, Arthur Grumiaux, ein wunderbarer Geiger, ganz allein. Einer mit seiner Geige spielt Bach Gavotte en Rondeau, also ein Tanz aus der Partita in E-Dur. Das ist die dritte der Suiten, die Bach geschrieben hat für Violine allein. Das hat man lange nicht geglaubt, dass das stimmen kann. Robert Schumann hat sogar zu einigen von diesen Solostücken Klavierbegleitungen komponiert, weil man irgendwie gefunden hat, da muss noch eine Unterstützung. War aber wirklich singulär in der Musikgeschichte, beinahe.
Achso, das heißt, es gibt nicht so viele Solostücke für die Geige?
Danach schon, davor gab es es auch, also Bach kannte das schon, Herrn Westhoff und andere, es ist aber wurscht. Also das ist das, wo man in der Literatur immer gesagt hat, das ist ein einzigartiges Unterfangen, dass einer auf der Geige mit sich selber mehrstimmig spielt. Thank you. Die Gavotte aus der E-Dur-Partita von Johann Sebastian Bach gespielt. Auch da wieder eine super Aufnahme von Arthur Grumiaux, der das mit einer unglaublichen Eleganz spielt und mit einem Charme. Also was wir da jetzt haben, was wir weder in dem Mozart-Beispiel, ist mir ganz interessant, dass das, du sagst zwar zu Recht, das ist eine der berühmtesten Opernarien überhaupt, aber der Hölle Rache kocht in meinem Herzen ist ja nicht gerade ein freundliches Stück, nicht? Mhm. Also geht es ja um einen Mordauftrag in Wirklichkeit. Ja. Und der Strawinski ist erst recht kein freundliches Stück, weil ja, da geht es um die Opferung eines jungen Mädchens. Und jetzt haben wir da etwas gehört, wo wir uns doch ein bisschen den Außerirdischen ein wenig freundlicher.
Wir kommen in Frieden.
Wir kommen in Frieden, genau. Das ist irgendwie das bessere Signal vielleicht.
Ja, aber das ist jetzt nicht das einzige Bachstück. Das sind insgesamt 3 Bachstücke auf dieser goldenen Platte. War das ja nötig?
Es ist erstaunlich. Ich meine, man kann jetzt eines dazu sagen. Es sind 3 höchst unterschiedliche Genres, die Bach alle natürlich perfekt beherrscht. Jetzt haben wir gerade gehört, ein Mensch allein auf seiner Geige kann schon melodiöse, auch wirklich, es ist ja auch ein Tanzsatz, eine Gavotte, ist ein italienischer Barocktanz. Das ist auch tänzerisch, das ist melodiös und das hat auch eine Harmonie, die das Melodieinstrument Geige auch selber noch dazu machen kann. Also es ist schon einmal die Quadratur des Kreises. Und dann gibt es noch 2 andere Sachen. Das 2. Brandenburgische Konzert, das ist der Bach, der am besten taugt, um zu demonstrieren, das Swinging Bach, da ist eine ganze Band, die spielt und die machen einfach herzhaft mit Kraft, Rhythmus und Melodie Musik. Stück, also wenn man demonstrieren möchte, was heißt Konzert eigentlich? Concertare, miteinander streiten, miteinander diskutieren, ja? Dann ist dieses 2. Brandenburgische Konzert, gespielt vom Münchner Bachorchester unter Karl Richter, mit dem richtigen Swing, würde ich mal sagen, mit einer Lust am Diskutieren auch. Man hört, da ist Musik, die sind sich zwar alle einig, aber jeder, der Flötist, der Oboist, der Trompeter, der Solo-Geiger und die ganze Gruppe, die reden miteinander, die haben eine Dynamik miteinander und das ist schon auch eines der wesentlichen Elemente dessen, was wir Klassik nennen, obwohl das Barock ist, das sozusagen dieses konzertierende Prinzip. Und lustig, es gibt noch ein 3. Stück, Präludium und Fuge in C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier, 2. Band von Bach, gespielt von Glenn Gould, auch einer der ganz großen Interpreten. Also die Interpretationen, das schon auserlesen. Und da hören wir auch ein Stück rein vielleicht. Das ist wiederum einer, der allein musiziert, aber eben mit seinen 10 Fingern auf sehr vielen Tasten. Und der kann da natürlich das, was wir zuerst gesagt haben, den Kontrapunkt auf einer ganz hohen Stufe repräsentieren. Thank you.
Also dreimal Bach. Wir haben ja schon einmal drüber diskutiert in einer Podcast-Folge, ob Bach der beste Komponist, der legendärste Komponist aller Zeiten war. Und ich weiß nicht, spricht das dafür, für diese These, wenn der dreimal hier vertreten ist in dieser Auswahl, die die Menschheit repräsentieren soll oder die menschliche Musikfähigkeit repräsentieren soll, wenn wir da dreimal Bach haben und einmal für Klavier, einmal für Violine, einmal fürs Konzertante. Also zeigt das dann auch irgendwie seine Genialität und seine Vielschichtigkeit?
Ja, erstens einmal das natürlich. Bach war absolut universell. Er hat zwar keine Oper geschrieben, aber hätte er auch können. Aber im Wesentlichen deckt er wirklich alles ab. Also insofern stimmt's. Und es ist ja nicht die Repräsentation der Menschheit, sondern diese Klassikbeispiele sind ja da, um die Höchststufe dessen zu dokumentieren, offensichtlich, was die Menschheit in Europa, also in dieser Mehrstimmigkeit erreicht hat. Und da ist er natürlich der absolute Weltmeister. Meine, jetzt haben wir gerade gehört, in dieser Fuge aus dem wohltemperierten Klavier, da würde ich ja gern dabei sein, wenn die Außerirdischen das erste Mal spielen, weil die haben ja da keine Ahnung, was da passiert. Erstens einmal würde ich die dann fragen, was glaubt ihr, wie viele Leute das jetzt sind, die da miteinander spielen, nicht? Und es ist natürlich nur einer und der tut da so stricken mit den musikalischen Motiven, dass die immer sich antworten und eines ergibt das andere und das ist verquickt miteinander und einmal ist die eine Stimme oben und dann die andere Stimme oben. Das ist höchste Kunstfertigkeit. Unglaublich artifiziell und dabei macht es aber auch noch Spaß, weil es hat auch eine Melodie und es hat einen Rhythmus. Also ich meine, höher geht's nicht. Also wenn man repräsentieren will, was die Menschheit konnte, dann das. Und wenn man repräsentieren will, was die Menschheit an der Klassik wirklich begeistert hat und was jahrhundertelang die Menschen, die sich überhaupt für klassische Musik interessieren, wirklich als Nummer eins empfunden haben, wahrscheinlich im Konzert, dann ist natürlich die folgende Musik auch toll gewählt.
Die wichtige Da-Da-Da-Da-Symphonie, über die wir auch schon eine eigene Folge gemacht haben.
Ja, das ist natürlich, das ist die,
also von Beethoven, das haben wir
Beethoven Fünfte, ja. Das ist die Symphonie schlechthin. Und ich meine, die ist auch mitreißend, das ist auch, das holt einen sofort herein. Also das, wir wissen ja nicht, wie die Außerirdischen reagieren. Die finden vielleicht fadere Sachen interessanter, das können wir ja nicht beurteilen. Aber wenn, dann sagen wir ihnen, das ist das, wo bei uns sich relativ schnell eine Einigkeit herstellen lässt, dass das eine ziemlich gut gemachte Symphonie ist und dieser Satz, der berühmteste Symphoniesatz der Welt. Noch dazu, und jetzt muss ich nochmal sagen, die musikalische Auswahl finde ich super, weil Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer, sehr strenger Dirigent, der legendär war, sehr unbeliebt bei den Orchestern, weil er äußerst unangenehm bei den Proben war, aber die Ergebnisse, die er erzielt hat, waren immer großartig. Und wenn man jetzt sucht, die Klemperer, Fünfte Beethoven, findet man mehrere Möglichkeiten. Und die man findet, meistens sofort in den Streamingdiensten, ist wesentlich langsamer als die wir jetzt gerade gehört haben. Es gibt nämlich mehrere Aufnahmen, die er gemacht hat, auch mehrere im Studio, auch mehrere mit dem Philharmonieorchester.
Der hat das, ein bisschen herumprobiert mit dem Tempo.
Ja, der hat probiert, würde ich gar nicht sagen. Er war in der Sekunde immer überzeugt, er hat das einzig richtige Tempo.
Bis er sich selber umentschieden hat.
Bis er sich umentschieden hat und das war oft innerhalb einer Woche. Also diese Aufnahme ist wirklich eine der kraftvollsten, die es gibt. Mhm. Und genauso genau wie die viel langsamere spätere Aufnahme. Und daher, also wenn, hätte ich die auch ausgesucht. Finde ich ganz toll. Und ist jetzt der Beethoven, wo man sagt, ja, das ist Klassik. Und das Schöne ist, die letzte Nummer, die da jetzt auf der Liste steht.
Warte nur ganz kurz, bevor wir zur nächsten kommen. Philharmonia Orchestra, das sind jetzt nicht irgendwelche Philharmoniker. Also was ist das für ein Orchester?
Das ist Philharmonia Orchestra, es gibt, in London gibt es eine unglaubliche Anzahl von Orchestern, wo aber zum Teil sogar dieselben Leute drinnen spielen, die nur von verschiedenen Leuten immer wieder angeheuert werden. Ist eine auch gewerkschaftlich problematische Situation, aber das führt jetzt zu weit. Es gibt ein London Philharmonic, es gibt ein Royal Philharmonic und es gibt das Philharmonia Orchestra. Und das Philharmonia Orchestra ist gegründet worden von einem genialen Plattenmanager, der für Herbert von Karajan,
einen sehr wichtigen Dirigenten,
ja, eine Aufnahmemöglichkeit gesucht hat und eine Betätigungsmöglichkeit und wollte den also nach London binden und mit ihm viele Aufnahmen machen. Klemperer kam, war dann der wichtigste Philharmonia-Dirigent, kam aber etwas später erst dazu. Und es wurde also von Walter Legge, hat der geheißen, wurde dieses Orchester gegründet und legendäre Aufnahmezyklen hat der gemacht, zum Beispiel alle Beethoven-Symphonie mit dem Karajan schon in den 50er Jahren. Das war also ein Schallplattenorchester, das aber dann aufgrund der enormen Qualität, der hat sich das wirklich was kosten lassen, auch im Konzertsaal wirklich erstklassige Leistungen geboten hat. Also das ist eines der philharmonischen Orchester, die irgendwie das Philharmonia oder Philharmonic im Namen haben aus London, die es gibt.
Okay.
Jetzt haben wir da noch einen Beethoven drauf.
Ja, auf der Voyager-Sonde.
Auf der Voyager-Sonde. Und das ist jetzt quasi das Gegenteil. Das ist jetzt der intime Beethoven. Das ist jetzt der Beethoven. Jetzt haben wir einen gehabt, der auch wieder so wie der Stravinsky, ja, nur harmonisch etwas geordneter, vor allem da rhythmisch und metrisch und
streng und wuchtig.
Wuchtig, dramatisch. Ja. Und der Beethoven konnte aber auch ganz anders. Und in einem seiner letzten Streichquartette ist die sogenannte Cavatina drinnen. Also Cavatina ist eine kleine Arie eigentlich, aber in dem Fall von Instrumenten gesungen, von den 4 Instrumenten des Streichquartetts, 2 Violinen, Bratsche und Cello. Und das ist tatsächlich einer der schönsten Kammermusiksätze, die es überhaupt gibt. Und das ist wirklich eine Arie für 4 Instrumente, angeführt natürlich von der Primgeige, und ganz verklärte, vergeistigte Musik, die eine Innigkeit hat, die sonst nichts auf dieser Voyager Aufnahme auf dieser Voyager-Platte hat. Also das ist auch etwas, wo man sagen muss, Moment, das können wir aber auch. Und das Bewegendste für mich ist, es gibt einen Moment drinnen, wo der Beethoven einen seiner Herzanfälle schildert, wo da steht in der Partitur sogar wirklich drinnen bei einer Stelle beklemmt. Da hat man das Gefühl, der Geiger möchte etwas singen, setzt an zu einer Gesangsphrase und kommt dann nicht weiter und kann gar nicht richtig atmen und dann geht's erst wieder. Und das ist unglaublich. Also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht die Außerirdischen, die sind wahrscheinlich eh viel intelligenter wie wir, die können das vielleicht sogar entziffern und kriegen da vielleicht mehr vom Humanum mit, als man sich denken
Also nicht nur die anatomischen Zeichnungen und die DNA-Stränge, sondern auch auf diese Art die Schwächen der Menschheit.
Die Schwächen,
wo ich mich dann immer frage, ob das so schlau ist, wenn wir denn unsere Schwächen da so präsentieren, den Außerirdischen.
Naja, aber bis die bei uns herunten sind, auch wenn sie sich
mir persönlich dann natürlich. Mich jetzt nicht betrifft.
Hör mal vielleicht die Stelle, wo das ist, diese
musikalischen Herzanfall.
Diese beklommene Stelle, ja. Also das ist quasi dieser Herzanfall, aber die Musik findet sich dann wieder und am Schluss hört man dann wieder, dass das wirklich zur schönsten Musik gehört, die je komponiert worden ist.
du bist sichtlich und hörbar begeistert von dieser Auswahl. Ja, also wenn
das
ich war dich
jetzt das Budapest String Quartett, eines der besten Streichquartette der Interpretationsgeschichte. Und auch, wie man gehört hat, also die spielen nicht nur blitzsauber, sondern auch mit dem richtigen Ausdruck. Also das muss ich sagen, wer immer das gemacht hat, die Auswahl der Aufnahmen könnte besser nicht sein. Man könnte vielleicht andere Stücke sich aussuchen, das weiß ich nicht, was einem da noch einfällt. Aber wenn man diese Stücke will, finde ich toll.
Und die Auswahl der Stücke jetzt, weil warum diese Konzentration auf Mozart, Beethoven, Bach, warum hat man so viele andere Komponisten da weggelassen? Warum ist da kein Schubert, kein Mahler, kein Wagner?
Ja, natürlich. Kein Verdi. Also ich meine, es fällt uns jetzt auf, kann der Haydn dabei sein. Also es fällt uns viel ein, keine Frage. Auch im 20. Jahrhundert natürlich gäbe es auch tolle Musik, wo man sagt, warum ist nicht. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, ja, also wenn man jetzt die Gipfelstürmer machen möchte, dann muss man sagen, das Matterhorn ist ziemlich hoch und es gibt der Großglockner ist auch hoch, aber leider Gottes, das Matterhorn ist höher. Ja? Also
Mahler ist nicht der höchste Gipfel.
Verglichen zu dem, was wir gerade gehört haben, nein. Ja? Also da muss man einfach schon cool lächelnd sagen, was ich eh zuerst versucht habe zu sagen, die Kombination aus äußerster artifizieller Beherrschung des Handwerks und dem, was noch dazu gehört, dass man auch sozusagen die Schönheit walten lässt. Das ist natürlich bei diesem Beethoven oder auch bei der Violinpartita von Bach, das ist auf einem Niveau, wo man sagen muss, ja, es gibt wahnsinnig viel schöne Musik. Aber wenn ich jetzt sozusagen die Besten aussuchen muss, dann stimmt die Auswahl wahrscheinlich schon. Es kann jeder kommen und sagen, ich finde aber die 8. Beethoven viel origineller als die 5. Ja, aber nur, ich meine, das sind schon wirkliche Gipfelstücke.
Okay.
Wie gesagt, natürlich, man könnte auch von Mahler etwas drauf, da würde man auch viel erfahren über Humanität in Musik gegossen. Stimmt. Aber das höre ich da auch und da bin ich mir ganz sicher, dass das schon ziemlich sehr gut schon ist.
Also was die Kriterien angeht, ist sozusagen Wohlklang top, Komplexität der Kompositionen top. Die menschliche Erfahrung ist jetzt damit nicht komplett eingefangen.
Geht gar nicht. Aber ich meine, wir haben die wütende Königin der Nacht, wir haben den Herzanfall vom Herrn Beethoven, gleichzeitig mit der puren Schönheit dieser Musik. Ja. Und das ist ja das Schöne, das ist nicht nur, wir haben ja bei Bach auch etwas, was wirklich nur schön ist und gleichzeitig auch unglaublich kunstfertig und toll gemacht. Und bei Beethoven bricht auch noch der Mensch da herein und sagt, ja, ich kann es nicht immer sozusagen.
Ja. Okay, aber es ist sozusagen mehr eine Leistungsschau als ein repräsentativer Querschnitt dementsprechend. Nein, oder? Also es taugt als Visitenkarte?
Als Visitenkarte taugt es jedenfalls, ja, natürlich. Als Visitenkarte für die europäische Kunstmusik taugt es jedenfalls, keine Frage.
Und wenn
es sind ja andere Sachen auch noch, aber es ist ja auch Jazz drauf und so weiter.
Genau, also es ist, das ist auch ganz spannend, aber eben nicht viel. Also Jazz ist einmal drauf, der Melancholy Blues von Louis Armstrong. Und dann eine Rock'n'Roll-Nummer, Johnny B. Goode von Chuck Berry. Da gab es auch Diskussionen, ob die drauf soll. Manche fanden das zu jugendlich und es hat es dann aber trotzdem drauf geschafft. Und auch sehr lustig, man wollte offenbar auch von den Beatles Here Comes the Sun mit draufnehmen, weil das natürlich auch zu dem Stellan-Thema ganz gut passt.
Offenbar,
also warum hat es nicht geklappt? Angeblich wollten die Beatles es aber urheberrechtliche Gründe haben sich dann irgendwie quergestellt. Also das Label,
die Außerirdischen keine Tantieme mehr zahlen.
Ja, das, genau. Also das Label, angeblich, das Label hat das zu kompliziert gemacht. Und ich finde es so lustig, die Vorstellung, dass Aliens eine Platte abspielen und dann kommt so eine Zwischenschaltung. Der folgende Inhalt kann leider aus urheberrechtlichen Gründen nicht in ihrer Region abgespielt werden.
Nein, wenn die nichts zahlen, kriegst du nichts.
Dann geht gar nichts. Ja, also die Beatles haben damit ihre Chance vertan, die Menschheit zu repräsentieren. Mhm. Wenn du jetzt aus dem weiten Feld der klassischen Musik noch ein weiteres Stück auswählen dürftest, das es da vielleicht drauf schaffen könnte, was wäre denn dann dein zusätzliches Stück?
Also das ist ganz schwer, weil natürlich, wie gesagt, es gibt so viel schöne und großartige Sachen. Also das, was immer ich sage, widerspreche ich mir morgen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Nummer nennen sollte. Mir fällt viel ein, was ich sofort drauf tun würde. Aber wahrscheinlich muss ich dann am Ende des Tages sagen, ob es das gegen diese Auswahl schafft, weiß ich nicht. Natürlich, man kennt von Wagner allein das Lohengrin-Vorspiel, wenn man das noch dazu spielen könnte, das ist auch ein Wunder. Natürlich auch eine Meisterleistung sondergleichen. Aber wie gesagt, da gibt es viel, auch das Meistersinger-Vorspiel, das ist egal. Ja? Oder eins der vier letzten Lieder von Richard Strauss. Und Verdi, wie gesagt, der Gefangenenchor von Verdi ist eine der schönsten Melodien. Oder Bellini, Casta Diva von Bellini. Oder wenn wir was Fröhliches wollen, den Schluss von der Nachtwandlerin von Bellini. Das ist überhaupt eine Lieblingsarie von mir. Da hätte man die Callas singen lassen. So. Also, wie gesagt, das fällt mir viel ein.
Weißt du was? Wir sollten vielleicht eine Playlist machen, die wir auch unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen. Ja. Die Klassik für taktlose Auswahl der Musikstücke für die Ewigkeit. Wie wär's?
Ja, wird aber eine lange Liste.
Das wird eine Liste. Aber lass uns das doch machen.
Ja, wir können das machen. Ja,
ja. Okay, also das ist jetzt ein spontaner Einfall. Ich habe das dem lieben Willi jetzt gerade eingebrockt. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes finden Sie einen Link zu einer Playlist.
Die fangen wir heute an und da gehen wir die Voyager-Stücke drauf.
Genau.
Und hinten nachhängen wir, was die vergessen haben.
Ja, wie schaut es mit Taylor Swift aus?
Ja, die hängst du dazu.
Weiß ich gar nicht. Ich bin mir nicht, ich glaube nicht. Ich
ja, aber da musst du aber jetzt schon eine dazu hängen, irgendeine, aber man muss doch schon jetzt an diese sich stetig anreichernde Sammlung dann dazu hängen, weil sonst ist es ungerecht.
Weißt du was, also ich finde ja generell, dass sie schon, was die Auswahl angeht, sehr klassiklastig sind und sehr viel weniger jüngere Stücke hatten. Und ich meine, gut, das ist jetzt auch schon fast 50 Jahre her.
Eben, ja.
Aber auch vom damaligen Zeitpunkt aus betrachtet, sind sie recht weit in die Vergangenheit eigentlich gegangen, um diese Stücke auszuwählen. Mhm. Also vielleicht könnten wir da noch ein paar aktuellere Sachen
hinzugeben. Die Beatles hängen wir jedenfalls ein.
Genau, also wir haben ja kein Problem in unserer Playlist, die urheberrechtlichen Gründe. Ja, und vielleicht Bohemian Rhapsody von Queen, das ist ja so ein perfekter Übergang von der Klassik in die Rockmusik.
Ja,
das könnten wir noch
nämlich Rock, aber auf eine unglaublich intellektuelle und artifizielle Art gebaut und gemacht. Das ist ja nicht von ungefähr ein vielgehörter unserer Podcasts. Da gehört auch dazu. Natürlich, ja.
Also gut, wir haben einige Ideen. Wir werden da ein bisschen grübeln.
Und die Liste wird lang.
Die Liste wird lang. Aber Musik für die Ewigkeit kann auch ein bisschen ewig
Zeit
sein.
Ja.
Super, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie irgendwelche ewigen Wünsche an uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@diepresse.com.
Oder Sie geben uns, oder Sie geben uns 5 Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören. Dann freuen wir uns und haben einen wunderbaren Ansporn, uns in 2 Wochen hier wieder zu treffen. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.